Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Sie hat sich schon mal verzockt, als sie im vergangenen Jahr Neuwahlen ausrief, um sich ein breites Mandat für die Brexit-Verhandlungen zu holen und dann die absolute Mehrheit im Parlament verlor. Nun pokerte Theresa May erneut und verschob diese Woche die Abstimmung im britischen Unterhaus über den Scheidungsvertrag mit der EU, was letztlich ein Misstrauensvotum in den eigenen Reihen provozierte. Am Abend kam es hinter diesen Fenstern der Houses of Parliament zum Showdown. Die Brexit-Hardliner, die den Deal mit der EU vehement ablehnen, die wollten May vom Vorsitz der konservativen Tory-Partei stürzen. Was sie auch das Amt der Premierministerin gekostet hätte. Sie aber kämpfte, argumentierte und vor wenigen Minuten wurde bekannt, die Revolte blieb stecken. May bleibt im Amt. Doch das Chaos dieser Tage rund um den EU-Ausstieg ist damit noch lange nicht beendet. Gabor Hollers.
Ein kleiner Raum, eine große Frage. Ganz Großbritannien wartet darauf, kann Theresa May im Amt bleiben? Sie darf.
In favor.
200 stimmten für sie, 117 gegen sie. Als das Ergebnis verkündet wurde, ist May schon wieder zu Hause in Downing Street. Heute Morgen hieß es noch, muss sie bald ausziehen. Ihre Gegner sagen ja. Gegner aus der eigenen Fraktion, Parteifreunde. Heute Morgen fordern sie die Premierministerin heraus. Ich bleibe, antwortet Theresa May. Die Botschaft muss ich gehen, ist auch der Brexit in Gefahr. Den Parteichef auszuwechseln würde die Zukunft unseres Landes einem großen Risiko aussetzen, Unsicherheit schaffen in einer Zeit, in der wir das am wenigsten gebrauchen können. Eine der ersten Amtshandlungen des Nachfolgers wäre, um mehr Zeit zu bitten. Das würde den Brexit verzögern, vielleicht sogar stoppen. Wichtige Minister sehen das genauso. Sie stellen sich hinter ihre Chefin. Nicht jeder mit Herzblut, mancher pflichtbewusst, aber doch sehr deutlich. Wir haben doch schon genug Unsicherheit. Wir müssen uns hinter der Premierministerin versammeln, damit sie Erfolg hat in dieser extrem schwierigen Aufgabe. Diese Abstimmung heute wird die Extremisten davonspülen, die jetzt vor allem an ihre Agenda denken, die sicher nicht im Interesse des britischen Volkes oder der Wirtschaft wäre. Er spricht von Extremisten in der eigenen Fraktion. Gemeint ist zum Beispiel einer der Anführer der Revolte. Er twittert, das Land brauche eine neue Premierministerin, es sei Zeit für May zurückzutreten. Doch die, die gerade eine Revolte angezettelt haben, sind erstaunlich still. Kaum einer traut sich vor die Kameras. Weil die Premierministerin nicht willens ist, einen Deal fallen zu lassen, der meiner Meinung nach keinen Brexit bringt, deswegen ist es Zeit für einen Führungswechsel. Es gibt so viele Gründe, auch das Vertrauen der Menschen, das wir verloren haben, deswegen ist die Abstimmung so nötig. Sind Sie zuversichtlich, rufen die Journalisten. Keine Antwort. May muss ins Parlament. Wie immer, mittwochs stellt sie sich den Fragen der Abgeordneten und dann das. Als gäbe es nicht schon genug Symbole, das Tor ist zu, May muss eine Ehrenrunde drehen. Erst im zweiten Anlauf klappt es. Drinnen wartet schon die wütende Opposition, die über den Brexit-Deal abstimmen will. Der normale Wahnsinn dieser Tage. So wie sie sich heute benimmt, missachtet sie das Parlament. Alles, was er will, ist Chaos in unserer Wirtschaft anrichten. Die Gesellschaft spalten, das ist Labour, das ist Corbyn. Doch die gefährlichen Gegner sitzen heute in der eigenen Partei. Um sie zu besänftigen, präsentiert Theresa May in der geheimen Sitzung noch einen Trumpf. Sie kündigt an, vor der nächsten Wahl 2022 abzutreten. Sie wolle noch den Brexit durchziehen, dann gehen.
Achtung! Hanni Hüsch in London. 200 Stimmen für Theresa May, 117 gegen sie. Das klingt zunächst mal eindeutig, aber hat dieses Misstrauensvotum die Premierministerin wirklich gestärkt oder trotzdem irgendwie auch geschwächt? Wie bewerten Sie das Ergebnis?
Ich glaube nicht, dass dieses Ergebnis die Premierministerin gestärkt hat. Sie hat vielleicht eine ruhige Nacht, weil sie diese Abstimmung gewonnen hat. Aber sie hat 117 ihrer eigenen Leute gegen sich. Das sind mehr als die Hardcore-Brexiteers. Und man kann vielleicht sagen, Eine schwache Premierministerin kann weiter humpeln, aber Sprünge kann sie nicht machen. Ihr werden ihre Gegner im Nacken bleiben und es ist schwer vorstellbar, dass sie mit so wenig Autorität ausgestattet ihren Brexit-Deal durchs Parlament bringen kann. Nein, ich glaube nicht, dass das heute eine Stärkung ihrer Position war. Es ist ein kleiner Etappensieg.
Aber was hat wohl den Ausschlag gegeben, dass Theresa May sich da doch durchgesetzt hat?
Na, ich denke, es ist die Vernunft vieler Abgeordneter am Ende gewesen, die gesagt haben, in einer so schwierigen Situation, wo sich das Land einmal komplett neu aufstellen muss, die Spitze zu wechseln, Harakiri, ein zu großes Risiko. Und dann, glaube ich, hat es sicherlich auch eine Wirkung gezeigt, dass sie den Abgeordneten dieses Zückerchen vorgeworfen hat, dass sie als Premierministerin in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen will, dass sie den Brexit abwickeln will, aber dass die eine andere Alternative, jemand anderes, die Zukunft in der und mit der oder neben der EU gestalten wird.
Und Sie sagen es, was bedeutet das jetzt für den weiteren Brexit-Prozess?
Naja, sie fährt ja jetzt morgen nach Brüssel, wird da noch versuchen, rauszuhandeln, was rauszuhandeln ist, um ihre Partei doch noch überzeugen zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gelingt. Dann wird sie spätestens am 21. Januar, was immer sie ausgehandelt hat, dem Parlament dann doch vorlegen müssen. Dann gehe ich davon aus, dass diese Abstimmung für Sie nicht gut ausgehen wird. Aber vielleicht entsteht dann, wollen wir optimistisch sein, eine gänzlich neue Dynamik. Und es gibt vielleicht ein parteiübergreifendes Bündnis, das sich doch versucht, eine Alternative zurechtzuzimmern. Möglicherweise einen weicheren Brexit oder, jetzt nennen wir es mal, doch zu einem zweiten Referendum zusammenfinden könnte.
Vielen Dank, Hanni Hüsch, für die Einschätzungen nach London. Und wir schalten gleich weiter nach Brüssel, wo auch mit Spannung auf diese Abstimmung geschaut wurde. Markus Preis, herrscht bei der EU denn jetzt Aufatmen?
Ja, es gab hier den ganzen Tag den Witz Theresa May oder Theresa Maybe, also vielleicht. Man hat eben sich gefragt, kommt sie überhaupt morgen zum Gipfel? Ich denke, heute Abend ist man schon ein Stück weit erleichtert, einfach weil man weiß, Theresa May sitzt jetzt zumindest erstmal weiter fest im Sattel. Aber man wird natürlich genau registrieren, 117 Gegenstimmen, das verheißt nichts Gutes für die Abstimmung über den Brexit-Vertrag. Und das Verrückte an diesen ganzen Situationen rund um den Brexit ist ja einfach, dass man heute wieder so einen dramatischen Tag erlebt hat, der dann halbwegs gut ausgegangen ist. Aber man stellt an so einem Abend dann halt fest, wir sind genauso weit wie gestern Abend.
Aber was wird man Theresa May denn jetzt noch anbieten können, damit sie das Brexit-Abkommen doch noch durch Parlament kriegt?
Darum wird momentan ein unglaubliches Geheimnis hier in Brüssel gemacht. Selbst die Botschafter, die heute Mittag darüber getagt haben, denen wurde nur ein Papier ausgeteilt, was speziell markiert war, damit es eben nicht kopiert und rausgegeben werden kann. Wir haben eine Art Zusammenfassung davon bekommen aus gut unterrichteten Kreisen. Ich nenne mal die Bausteine, die da drin stehen, die vielleicht den Brexiteers gefallen könnten. Da wird gesagt, dass man sofort die Vorbereitung aufnehmen will, um die künftige Beziehung sofort nach dem Brexit verhandeln zu können. Da wird gesagt, dass man eine ambitionierte Partnerschaft mit Großbritannien haben will. Und das bedeutet ja auch, dass es keine sein kann, in der sich Großbritannien nicht wohlfühlt. Und man hat da auch nochmal formuliert, dass wenn dieser berühmte Backstop für Nordirland irgendwann in Kraft tritt, dass man sich dann nochmal anstrengen will, möglichst schnell eine bessere Lösung zu finden.
Aber wird der EU-Gipfel das morgen den Briten auch so versprechen oder auch irgendwie garantieren, was da in diesem Geheimpapier steht?
Nein, auch darüber wird noch diskutiert und auch gestritten, denn man sagt einfach, wir haben jetzt schon häufig erlebt, dass die Briten sagen, wir müssen das sofort klären, denn sonst läuft uns die Zeit für die Ratifizierung davon. Und dann sieht man, da ist noch jede Menge Zeit für Misstrauensvoten und alles andere. Und ein EU-Diplomat hat es mir gegenüber so ausgedrückt, er hat gesagt, wir haben noch ein Bonbon in der Bonbon-Tüte und das müssen wir uns ganz genau überlegen, wann wir das rausgeben. Das kann wirklich erst in dem Moment sein, wenn danach keine Zeit mehr ist, noch nach einem weiteren Bonbon zu fragen.
Markus Preis, vielen Dank nach Brüssel. Ja, Misstrauensvotum überlebt, aber was nun, Theresa May? Dazu ein Kommentar von Björn Staschen vom Norddeutschen Rundfunk.
Was denken Sie, wenn Sie dieses Brexit-Gezerre Tag für Tag verfolgen? Auf mich wirkt das wie die Mischung aus Gladiatorenkampf und Fernsehcomedy. Das ist tragisch, denn es geht um unendlich viel, auch für Sie und für mich. Zum Beispiel um die Freiheit, ohne Schlagbaum zu reisen oder zu arbeiten, auch in Großbritannien. Treten die Briten nun aus der EU? Wir sind heute Abend kein Stückchen schlauer. Was für ein Kladderadatsch aus Macht- und Muskelspiel, aus Niederlagen, die doch keine sind, und Pyrrhus-Siegen. Denn viel mehr als einen Pyrrhus-Sieg hat May heute nicht erzielt. Sie hat politisch überlebt in ihrer Partei, aber für ihren Brexit-Vertrag braucht sie die Mehrheit im Parlament über Parteigrenzen hinweg. Nach Verhandlungen mit der EU keine Aussicht auf relevante Zugeständnisse. Im britischen Parlament wollen die einen mehr Europa, die anderen weniger. Kein Kompromiss in Sicht. Theresa May kann es eigentlich nur falsch machen. Aber das macht sie ziemlich gut. Ich habe hier schon zweimal gestanden und gesagt, das ist der Anfang vom Ende der Premierministerin. Ich habe mich geirrt. Sie ist die Einzige, die feststeht zu ihrem Plan. Durch manche Betonwand, sie ist immer noch da. Die Brexit-Frage lässt sich nicht mehr durch Vermittlung lösen. Zu tief haben beide Seiten ihre Gräben ausgehoben, als dass sie sich darüber noch die Hand reichen könnten. May muss nun zuspitzen. Entweder sie schlägt sich auf die Seite derer, die ein zweites Referendum fordern. Oder sie geht sehenden Auges in den harten Brexit. Dazwischen bleibt nur Verschiebung, Machtkampf und Geschacher. Also bitte, alles auf eine Karte.
Björn Staschen kommentierte und eben erreicht uns die Meldung, dass Theresa May sich auch für die Unterstützung in ihren eigenen Reihen bedankt hat offiziell. Dort, wo in diesen Tagen eigentlich Adventstrubel auf einem der beliebtesten Weihnachtsmärkte Frankreichs herrschen sollte, patrouilliert heute die Polizei. Im Herzen von Straßburg hatte gestern ein Mann wahllos in die Menge geschossen. 3 Menschen starben und mindestens 12 weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Schnell war von einem Terrorverdacht die Rede. Letzte Gewissheit gibt es dafür bislang allerdings nicht. Und der Täter ist immer noch auf der Flucht. Ein Großaufgebot sucht nach ihm, sowohl in Frankreich als auch in den grenznahen Gebieten in Deutschland. Was wir bisher über die Tat wissen und über die Polizeifahndung nach dem Täter, berichtet Matthias Wert.
Einen Tag nach dem Terrorattentat, noch immer wird nach dem Angreifer gesucht. Die Polizei veröffentlichte offizielle Fahndungsfotos. Der mutmaßlich islamistische Attentäter Sherif Shekat ist weiter auf der Flucht. Auch nach seinem älteren Bruder Sami wird gefahndet. 720 Polizisten und Gendarmen sind im Einsatz. Wir werden alle unsere Sicherheitskräfte mobilisieren, um den Angreifer so schnell wie möglich unschädlich zu machen. Gestern Abend soll der 29-Jährige mit algerischen Wurzeln in unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarkts um sich geschossen haben. Der Angreifer hatte eine Schusswaffe und ein Messer bei sich. Der Polizei bekannte Gefährder ist wegen 27 Delikten vorbestraft und hatte sich während der Haft in Frankreich radikalisiert. Viele islamistische Attentäter in Frankreich hatten eine vergleichbare kriminelle Vorgeschichte. Es habe aber keine Hinweise auf ein geplantes Attentat gegeben. Wegen der Vorgehensweise des Angreifers, seines Profils sowie der Zeugenaussagen, nach denen er Allah Akbar gerufen habe, hat die Antiterroreinheit der Staatsanwaltschaft den Fall übernommen. Nach der Tat flüchtete der Angreifer. Bei der sofort eingeleiteten Ringfahndung schoss er sich 2-mal den Weg frei, wurde dabei am linken Arm verletzt. Aufnahmen vom Morgen vor der Tat. Da wollte die Polizei ihn bereits wegen versuchten Mordes verhaften, traf ihn zu Hause aber nicht an. In seiner Wohnung befanden sich Schusswaffen, eine Handgranate und 4 Messer. Ich kenne ihn sehr gut. Wir grüßen uns. Er hat leider viel Unsinn angestellt und war oft im Gefängnis. Dass hier so etwas passiert, das hat uns alle im Viertel schockiert. Nach dem Anschlag wurden die Eltern des Gesuchten und 2 seiner Brüder von der Polizei in Gewahrsam genommen und befragt. Noch aber fehlt jede Spur des Flüchtigen. Die Regierung geht mit Härte und Entschlossenheit und ohne Zögern gegen diesen terroristischen Akt vor, der sich gegen Straßburg und gegen unsere ganze Nation gerichtet hat. Auch in anderen Städten Trauer und Solidarität. Wir hatten gehofft, das wäre endlich vorbei. Es ist wirklich schrecklich. Wir Franzosen müssen vorsichtig sein, ohne paranoid zu werden. Der Terror ist zurück. In ganz Frankreich gilt wieder die höchste Sicherheitsstufe.
In Frankreich also erneut höchste Sicherheitsstufe. Und darauf, was im Nachbarland nun passiert, da schauen die Menschen auf der anderen Seite des Rheins in Kehl nun wohl noch genauer als sonst ohnehin schon hin. Denn Kehl und Straßburg sind nicht mehr als ein Steinwurf voneinander entfernt. Als gestern Abend nach dem Anschlag bekannt wurde, der Täter sei noch auf der Flucht, da war schnell klar, er könnte auch über die Straßen von Kehl geflüchtet sein. Wie erlebten die Einwohner den heutigen Tag? Was hat sie bewegt? Friederike Hoffmann und Sebastian Deliger haben sich auf beiden Seiten der Grenze umgehört.
Als Journalist ist Peter Fritz gewohnt, Beobachter von außen zu sein. Doch gestern Abend erlebte der Österreicher hier den Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt hautnah mit.
Ich habe zweimal es scharf knallen gehört und habe dann hier weitergehend um die Ecke gesehen, dass hier ein Mann liegt und eine Frau daneben, die laut geschrien hat. Das war seine Ehefrau, die unmittelbar zur Zeugin geworden ist.
Peter Fritz wollte gestern Abend gerade ins Restaurant, als er die Schreie der Frau hörte. Er rannte sofort zum Tatort und versuchte mit anderen Passanten den Mann mit einer Herzdruckmassage zu retten.
Und das haben wir hier circa 5 Minuten gemacht und sind dann mit ihm, haben ihn dann in dieses Lokal hineingetragen. Es war schon sehr kalt und haben drinnen unsere Bemühungen fortgesetzt, ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Aber dann war es irgendwann aussichtslos.
Der Schock ist nicht nur Peter Fritz anzumerken. Die Stadt Straßburg, die sich Weihnachtshauptstadt nennt, ist heute zwar still, aber nicht friedlich. Polizisten mit Maschinenpistolen dort, wo auf dem Weihnachtsmarkt sonst Tausende bummeln gehen. Die Menschen sind betroffen, aber auch entschlossen. Wir denken an die Leute, die dabei waren, die Opfer waren und die Familien und Freunde, die von dem Drama betroffen sind. Natürlich denken wir an die Opfer, aber wir müssen weiterleben. Wir werden nicht aufgeben. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, dass das Leben weitergeht. Der Grenzübergang zu Deutschland, zwischen Straßburg und Kehl die Europabrücke, ein Symbol der offenen Grenzen. Heute streng bewacht von der Bundespolizei. Die Beamten auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter, das heißt warten.
Ja, wir warten schon 5 Stunden, jetzt sind wir im Stau schon und ja, schon stressig, ja.
Auch die Straßenbahn wird kontrolliert, denn viele Menschen kommen aus Straßburg nach Kehl, um hier einzukaufen und sind verunsichert. Bei all dem, was passiert ist, habe ich schon Angst. Und wenn man diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen hier so sieht, ich selbst wohne ja in Straßburg und da ist es ja passiert. Also klar, man hat schon ein bisschen Angst. Mittlerweile wird auch in Deutschland nach ihm gefahndet, Cherif Çekat. Der Tatverdächtige ist hierzulande kein Unbekannter. 2012 bricht er in diese Mainzer Zahnarztpraxis ein, 2016 in dieser Apotheke im Bodenseekreis. Er wird verurteilt, sitzt in Konstanz im Gefängnis, so sein damaliger Anwalt.
Es waren keine Anzeichen, dass von ihm jetzt eine besondere Gefahr ausgehen könnte, beziehungsweise dass er einer radikalen Gesinnung wäre.
Das könnte sich als Irrtum herausstellen. Die Suche nach Cherif Çekat läuft weiter.
Holger Schmidt, Terrorismusexperte der ARD, jetzt aktuell in Kehl. Die Ermittler in Frankreich gehen von einem Terroranschlag aus. Wie schätzen Sie das ein?
Es gibt gute Gründe, das einen Terroranschlag zu nennen. Wer in einer Menschenmenge im Einkaufstrubel wahllos auf Menschen schießt, der hat keine guten Motive. Ob es im strafrechtlichen Sinne ein terroristischer Anschlag ist, das prüfen die Ermittler in Frankreich und seit dem Abend auch in Deutschland. Der Generalbundesanwalt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Attentats. Er sieht 6 Deutsche als Betroffene, wobei Betroffene in diesem Fall nicht heißt Verletzte, sondern als Menschen, die es erlebt haben, die vielleicht traumatisiert sind. Jedenfalls ermittelt nun auch der Generalbundesanwalt.
Der Tatverdächtige, der stand in Frankreich in einer Gefährderdatei, bei uns allerdings nicht. Gibt es da irgendwie grundlegende Unterschiede in der Auslegung beim Thema Terror zwischen Frankreich und Deutschland?
Schon allein die Begrifflichkeit ist extrem unterschiedlich zwischen Deutschland und Frankreich. Es gibt in Frankreich eine Datei, Fichier S heißt sie. Da ist es, sage ich mal, etwas flapsig, deutlich einfacher reinzukommen als bei einer polizeilichen Gefährderbewertung in Deutschland. Deutschland hat da strengere Maßstäbe. Es ist leichter für französische Behörden, jemand in diese Datei aufzunehmen. Aber vor allen Dingen sind diese Dateien nicht deckungsgleich und werden derzeit auch nicht abgeglichen. Das heißt, wer in Frankreich in dieser Datei steht, der muss für deutsche Behörden nicht zwangsläufig unter Terrorverdacht stehen, sondern es kann sein, dass das in Deutschland auch überhaupt nicht bekannt ist.
Und könnte es sein, dass der Flüchtige denn jetzt sich auch in Deutschland befindet?
Das ist ein Ansatz, den die Ermittler auf deutscher Seite natürlich ernst nehmen. Es hat heute im Laufe des Tages immer wieder Zeugenhinweise gegeben, auch an die Bundespolizei, die hier hinter mir kontrolliert. Es gab Anhaltspunkte dafür, vielleicht könnte er auch in Deutschland sein. Klar ist die Geografie, hinter mir kommt der Rhein, dahinter ist Straßburg. Kehl ist hier einfach ganz dicht dran und das ist eine denkbare Route. Die Ermittler überprüfen das und vor allen Dingen gehen sie der Frage nach, warum Sheriff C. wohl relativ kurz vor der Tat, nicht unmittelbar, aber jedenfalls am gleichen Tag, eine Telefonnummer in Deutschland angerufen hat. Das überprüfen die Ermittler, was es damit auf sich hat.
Der Mann war aber auf jeden Fall ein bekannter Krimineller. Einbruch, Diebstahl, Raub. Zuletzt wurde im Zusammenhang wegen einer versuchten Tötung gegen ihn ermittelt. Aber war er auch ein fanatischer Ideologe? Oder haben wir es da hier mit einem neuen Typus von Angreifer zu tun?
Naja, also er hat es auf diese Liste der Franzosen für islamistisch auffällige Personen geschafft. Also da ist schon etwas gewesen. Deswegen haben sich die französischen Sicherheitspolizeibehörden ja mit ihm beschäftigt. Aber wie radikal das war, was ihn da gestern dazu getrieben hat, ob das etwas mit der geplanten Verhaftung zu tun gehabt haben mag, dass das vielleicht der Auslöser war, dass er in dieser Situation der Meinung war, er müsse jetzt etwas tun. Das sind die zentralen Fragen für die Ermittler. Und da haben sie nach meinem Eindruck noch keine klare Theorie, sondern sind da sehr ergebnisoffen, versuchen eben herauszukriegen, was hinter der ganzen Sache steckt.
Holger Schmidt, unser ARD-Terrorismus-Experte, vielen Dank für die Einschätzungen nach Kehl. Monatelang hat die Große Koalition über ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gestritten. Jetzt haben sich Union und SPD auf einen Kompromiss geeinigt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Alle am Prozess beteiligten Minister präsentierten am Abend das Ergebnis der Verhandlungen. Danach ist geplant, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche zu ergänzen. So soll unter anderem festgeschrieben werden, wie Ärzte und Krankenhäuser darüber informieren können, dass sie Abtreibungen durchführen. Der konkrete Gesetzentwurf soll Anfang 2019 vorgelegt werden. Dann wollen die Fraktionen darüber beraten. Für Verteidigungsministerin von der Leyen wird der Druck in der Affäre um externe Berater größer. FDP, Linke und Grüne haben beantragt, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Von der Leyen habe die Vorwürfe heute im Verteidigungsausschuss nicht ausreichend klären können, hieß es von den Oppositionsfraktionen. Es geht um 200 Millionen Euro, für die das Ministerium in den Jahren 2015 und 2016 Berater engagiert hatte. Die Bundeswehr hat den Absturz eines Kampfhubschraubers im vergangenen Jahr in Mali aufgeklärt. Danach soll ein Wartungsfehler verantwortlich sein. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums unterlief einem Mechanikerteam von Airbus ein Fehler bei der Einstellung der Flugsteuerung. Die Staatsanwaltschaft Kempten leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die Männer ein. Bei dem Absturz im Sommer 2017 waren zwei deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Michael Cohen, der frühere Anwalt und Vertraute von US-Präsident Trump, ist in New York zu insgesamt 3 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundesrichter verhängte die Strafe unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussage gegenüber dem Kongress. Dabei ging es um Untersuchungen zu Verbindungen Trumps nach Russland. Cohen hatte im Prozess auch zugegeben, 2 angeblichen Sexpartnerinnen Trumps Schweigegeld gezahlt zu haben. Der in einem russischen Straflager inhaftierte ukrainische Filmemacher Sentsov ist vom EU-Parlament mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet worden. Parlamentspräsident Tajani sagte zur Begründung, Sentsov habe friedlich gegen die Annexion der Krim protestiert und sei dafür politisch verfolgt worden. Sentsovs Stuhl in Straßburg blieb heute leer. Seine Cousine verlas im Parlament eine Großbotschaft. Im Haushaltsstreit mit der EU macht Italien einen Schritt auf Brüssel zu. Nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Juncker sagte Ministerpräsident Conte, die Neuverschuldung für 2019 werde nun doch nicht so hoch ausfallen, wie noch vor kurzem angekündigt. Danach soll das Defizit etwas mehr als 2% nach zuvor 2,4% betragen. Die EU will den neuen Vorschlag jetzt prüfen. Der Niederländer Bram Schot wird 2019 neuer Chef der VW-Tochter Audi. Das teilte der Aufsichtsrat des Autobauers heute mit. Schott leitet das Unternehmen schon seit Monaten kommissarisch, seitdem Vorgänger Rupert Stadler im Zuge der Dieselaffäre in Untersuchungshaft genommen wurde. Nicht nur VW, auch die anderen deutschen Automobilhersteller waren heute Thema an der Börse, wie Markus Görne berichtet.
Was die Börse angeht, so haben deutsche Autohersteller einen ordentlichen Anteil. Ihre Kurse steigen heute wie der DAX. Daimler, BMW und Volkswagen haben reichlich Gewicht im berühmten Verzeichnis der 30 wichtigsten Unternehmen, die den deutschen Aktienindex bilden. Autoaktien steigen deshalb, weil die erhoffte Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China etwas konkreter wird. Werden Autos aus den USA, also auch die deutschen Hersteller, die in den USA vom Band laufen, in China verkauft, schlägt Peking 40% Importzoll obendrauf. Das könnte sich nun ändern und die Zölle sinken auf 15%. So jedenfalls die Hoffnung auf diese Gerüchte. Ein Zeichen guten Willens. Oder auch einfach die Erkenntnis, dass die Spirale nach oben keine Sieger im Handelsstreit hervorbringt, sondern nur Verlierer. Allerdings sind diese Ankündigungen, noch unbestätigt, gut, um die Stimmung zu erhöhen. Nachhaltig löst das alleine aber noch keine Probleme. Der gordische Knoten bleibt geknüpft, so lange, bis sich beide Seiten, die USA und China, vollumfänglich verständigen.
Die Börsendaten: der deutsche Aktienindex DAX beendete den Handelstag bei 10.929 Punkten. Das ist ein Plus von 1,4%. Der Dow Jones schloss bei 24.527 Zählern. Das sind 0,6% mehr als gestern. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn zeichnet sich noch keine Lösung ab. Das Unternehmen legte nach eigenen Angaben ein neues Angebot vor. In Berlin dauern die Verhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG noch an. Die Lokführergewerkschaft GDL lehnte das Angebot in Eisenach ab. Zur Begründung hieß es seien nur Zahlen verschoben worden. Die Gewerkschaften fordern 7,5% mehr Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die mehr als 160.000 Beschäftigten.
Wer die Worte Wohnwagen, Camper und USA in einem Atemzug nennt, der denkt meist automatisch an Traumreisen durch spektakuläre Wüstenlandschaften und Canyons von Utah bis Arizona. Wildwestromantik pur. In Wirklichkeit sind es meist aber eher europäische Touristen, die sich diesen Traum erfüllen. Viele Amerikaner, die mit sogenannten Trailern umherziehen, tun dies entweder, weil sie sich keinen anderen festen Wohnraum leisten können. Ganze Siedlungen in den USA bestehen aus Trailerparks. Oder weil sie neuerdings damit buchstäblich mobiler auf dem Arbeitsmarkt sind. Und so von Job zu Job, von Saisonarbeit zu Saisonarbeit ziehen. Oft sind sie darauf angewiesen. Für manche dieser Arbeitsnomaden ist es aber mittlerweile auch eine Lebenseinstellung, wie Verena Bünden berichtet.
Vorweihnachtliches Wintercamping in Tennessee. Es ist kurz vor 6 Uhr morgens und ziemlich kalt. Und doch brennt schon Licht in den Wohnwagen. Wer hier campt, ist nicht zum Spaß angereist. Für Chip und Penny beginnt gleich die Frühschicht. Sie sind sogenannte Workcamper. Und die Weihnachtsverstärkung für Amazon. 3 Monate lang arbeiten sie im nahen Verteilzentrum. 10 Stunden pro Tag, 6 Tage die Woche. Ein langer, harter Tag mit viel Laufen steht an. Ich suche die Bestellungen für all diese schönen Amazon-Kunden zusammen. Wir rennen durchs Lager und sammeln Waren ein. Heute werden wir beide wohl zusammen so 100.000 Artikel raussuchen. Amazon wirbt die campenden Arbeiter gezielt für die Hochsaison an. In diesem gigantischen Lager suchen sie Bestellungen zusammen, laufen dabei bis zu 24 Kilometer in einer Schicht oder packen Pakete. Ein Knochenjob. Und doch ist der Campingplatz voll. Amazon bezahlt den Workcampern $15 die Stunde, das Doppelte vom Mindestlohn in Tennessee. Und zusätzlich Campingplatzgebühren und Strom. Familie Buhr lebt mit 5 Kindern im Wohnwagen. Die Mutter schläft nach der Nachtschicht, deswegen geht Vater Richard mit den Kindern lieber raus. Was gefällt Ihnen am Camperleben? Wir reisen und wir haben in Indiana zum ersten Mal Schnee gesehen. Vermisst ihr irgendwas? Ja, meine Freunde aus der alten Schule. Jetzt werden sie von ihren Eltern unterrichtet, neben der Arbeit. Richard hat in seiner ersten Amazon-Saison durch die Laufwege 18 Kilo abgenommen. Dafür reicht das Geld dann wieder zum Reisen. Sein Lebensmodell, den Kindern das Land zeigen und mit weniger auskommen. Für uns geht es nicht darum, welche Dinge wir gerne hätten, sondern du fragst dich, ist dafür Platz? Wenn die Kinder zu Weihnachten ein neues Spielzeug bekommen, müssen sie dafür ein altes abgeben. Am Abend bei Chip und Penny. Nach der langen Schicht brauchen sie einen Margarita. Weihnachten wollen sie unter Floridas Sonne verbringen. Bis dahin zählen sie die Arbeitstage. Jetzt, wo wir uns körperlich daran gewöhnt haben, liegt das Problem im Kopf. Dein Gehirn wird zu Brei, weil das so eintönig ist. Irgendwann singst du dir selber Lieder vor. Ich denke daran, was ich bald machen will. Ich träume von dem Geruch von Sonnenmilch. Samstag, der einzige freie Tag der Woche. Für die beiden Zeit für Einkäufe. Wie viele hat Chip das Camperleben erstmal aus Not gewählt? Durch eine Scheidung verlor er sein Haus. Als Workcamper lebt er nicht nur billiger, sagt er, sondern auch selbstbestimmter. Mir hat mal einer gesagt, ich will vom Wohnmobil direkt ins Altersheim umsteigen. Ich sehe das genauso. Ich will nicht mehr länger an einem Ort sein als 4 bis 5 Monate. Wir teilen unser Leben jetzt nicht mehr in Jahre ein, sondern in Jahreszeiten. Im Netzwerk Workcamper News sucht Chip schon nach einem guten Sommerjob für beide. In der nächsten Weihnachtssaison hoffen sie, nicht wieder bei Amazon anheuern zu müssen. Sicher sind sie sich nicht.
Und damit blicken wir auf das Wetter in dieser Weihnachtssaison. Und da ist sich einer ganz sicher, wie das morgen wird, oder Sven Plöger?
Ja, so ganz sicher, wie man das als Meteorologe so sein kann. So ein Fitzelchen der Unsicherheit, das gibt's ja nun bekanntermaßen. Und ein bisschen unsicherer sind im Moment noch die Weihnachtsprognosen. Und tatsächlich, es klingt komisch, aber ich will mich in diesem Moment mal damit beschäftigen. Gucken wir gerade mal hin. Das ist der 15-Tage-Trend für Erfurt. Da haben wir hingeguckt und die nächsten Tage sind kalt, Werte um 0 Grad. Und das schlüsseln wir für morgen natürlich gleich genau auf. Dann der Übergangstag, der Sonntag, dann wird's deutlich milder. Und nach derzeitigem Stand gibt es zumindest in Erfurt und in vielen anderen Orten Deutschlands auch Plusgrade über den Heiligen Abend. Wie kommt sowas eigentlich zustande, dass man hier so einen Bereich der Ungenauigkeit mit drin hat? Und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Denn der Mathematiker sagt so fröhlich, eine Wettervorhersage ist ein Anfangswertproblem. Oder auch anders gesprochen, ein solches Modell lässt man 50 Mal mit leicht unterschiedlichen Anfangsbedingungen laufen. Das hier ist das europäische Wettermodell für Erfurt. Und das zeigt dann, zu warme Läufe, Modellläufe 32 für den Heiligen Abend, zu kalte 18. Also im Moment Trend eher zur Wärme. Und wenn man das amerikanische Modell kurz noch anguckt, 10 zu warme Läufe, 10 zu kalte, da haben wir nämlich nicht 50, sondern nur 20. Also so nähert man sich den Unsicherheiten im Moment, alles Richtung Wärme laufend. Aber vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Glück in Sachen weiße Weihnachten. Wir verfolgen das weiter. An der Ostsee in der Nacht ein paar Regenschauer, sonst eher örtliche Schneeschauer. Vorsichtig auf den Straßen, es kann glatt werden, im Westen meist trocken. Im Norden morgen früh leichte Plusgrade, sonst häufig Frost, Richtung Fichtelgebirge sogar bis -7 Grad. Der Vormittag, Wolkenfelder und Sonnenschein, im Westen am freundlichsten, sonst immer wieder ein paar Schneeschauer, gilt auch für den Nachmittag, wo sie seltener werden. Temperaturen an Nord- und Ostsee 4 oder 5 Grad, sonst meistens -1 bis +3. Und wir gucken auf den Wind ganz kurz. Östlicher Wind, teilweise frisch und kalt in den Mittelgebirgen. Und die Aussichten zeigen Freitag wenig Änderungen. Samstag im Westen freundlicher als in der Osthälfte, wo es trüb ist. Also warm anziehen, Ingo.
Werden wir tun. Sven Plöger, vielen Dank für diese Aussichten. Gerne. Und das waren die Tagesthemen. Sandra Maischberger blinkt jetzt im Ersten mit ihren Gästen gleich auf das ganze Jahr 2018 zurück, auf viele Höhenflüge, aber auch so manche geplatzte Träume. Danach informiert sie um Mitternacht die nächste Tagesschau und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.